Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Na, ihr Lieben, wundert euch nicht über die unbekannte Stimme. Meine liebe Kollegin Leonie Möhring macht diese Woche mal wohlverdienten Urlaub und ich freue mich sehr, sie heute vertreten zu dürfen. Mein Name ist Lynn Steder. Wir sprechen heute über Nachwuchs in der Musikbranche. Irgendwie sind Jobs im Musikbusiness nicht mehr so angesagt wie zum Beispiel damals zu Zeiten von Musikfernsehen und Musikblogs. Als ich vor ein paar Jahren Abi gemacht habe, war ich die Einzige in meinem Jahrgang mit dem Wunsch, irgendwas mit Musik zu machen. Gerne Musik hören tun wir ja fast alle, aber selbst zum Beispiel Konzerte veranstalten? Nee, lieber nicht. Warum das so ist und was sich ändern muss, damit das nicht mehr so bleibt, wollen wir heute mit Alexander Schulz, CEO des Reeperbahn Festivals, und mit Rike Just besprechen. Sie ist Tourmanagerin der Band Leoniden und Mitgründerin der Plattform We Are A Lot. Hören wir zum Start doch direkt mal was von den Leoniden aus Kiel. Das sind sie mit ihrer neuen Single Smile. Alright. So you build four walls to get you a house, but you forgot the doors, now you cannot get out. It's a prison in disguise. And it ain't you or, to be more precise, the strange comfort of being blind. It's a prison in disguise. You kiss the ground, you're head in hand. It's the first chance you take. Energischer Indie-Pop, der einen direkt zum Tanzen verlockt, das können sie halt einfach am besten, die Boys von den Leoniden. Wir haben mit ihrer Tourmanagerin Rike Just über unser heutiges Thema Nachwuchsmangel im Musikbiss gesprochen. Rike hat uns zu Anfang auch verraten, wie sie selbst in den Job gerutscht ist.
Ja, also genau, ich habe das quasi erst in meiner zweiten Karriere in Angriff genommen. Ich war, bis ich 25 war, Augenoptikerin und habe aber immer schon, ich war immer schon sehr gerne auf Konzerten und habe dann auch, während ich Augenoptikerin war, mit FreundInnen in Hamburg selbst Konzerte auch veranstaltet. Wir hatten so eine kleine DIY-Konzertgruppe und war auch mit einem sehr guten Freund von mir, der auch Singer-Songwriter ist, war ich auch mal auf Tour, habe meinen kompletten Jahresurlaub dafür geopfert, mit dem mich irgendwie in Twingo zu setzen und durch Deutschland zu gurken mit irgendwie einer Gitarre und ein bisschen Merchandise. Und der war auch tatsächlich derjenige, der irgendwie irgendwann gesagt hat, du musst das beruflich machen, ich sehe doch, wie du dafür brennst und du machst es so gut. Und dann habe ich einfach irgendwann tatsächlich von einem Tag auf den anderen gekündigt, meinen Job, und nochmal von vorne an angefangen, mehr oder weniger. War dann erst kurz bei so einer Promo-Agentur, das war aber nicht so meins, und hatte dann das Glück, dass eine Booking-Agentur in Köln nach Leuten gesucht hat. Und dann bin ich da für ein Praktikum mal eben so innerhalb von 2 Wochen umgezogen, von Hamburg nach Köln. Und ja, durfte dann da die Ausbildung anfangen. Und ja, so bin ich in die Branche gekommen. Relativ klassisch am Ende über eine Ausbildung nochmal, mit 26 dann am Ende. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es auch als Quereinsteigerin geschafft, bin aber, glaube ich, ganz froh, dass ich den ein bisschen klassischeren Weg gewählt habe, weil man einfach natürlich sehr viele Grundlagen lernt, die man sich sonst hart nebenbei erarbeiten muss. Genau. Das war mein Weg. Und dann bin ich nach der Ausbildung wieder zurück nach Hamburg gekommen, weil es hier einfach am schönsten ist. Und hatte dann wiederum Glück, dass die Leoniden nach einer Tourleitung gesucht haben und mich gefragt haben.
Rike hat also auch erstmal keinen Berufsweg in der Musikbranche angestrebt, bis sie 2019 dann ihrer Leidenschaft nachging und mit einer Ausbildung den klassischen Weg in den Job wählte. Rike, was glaubst du, wodurch kommt der Fachkräftenachwuchsmangel? Warum ist die Branche so unattraktiv geworden? Kannst du da irgendeinen Wendepunkt festmachen?
Ich glaube, also ich weiß nicht, ich kann nicht so genau den Finger drauf setzen, wann das angefangen hat, aber für mich hat es sehr viel mit der Pandemie zu tun gehabt, dass auch bei mir selbst man sehr viel Zeit hatte. Ich meine, wir durften ja nun alle nicht arbeiten und saßen halt viel zu Hause rum. Also wir im Sinne von die Kulturbranche. Und man hatte dann das erste Mal Zeit, auch so Dinge zu reflektieren und zu hinterfragen, die man halt einfach immer hingenommen hat. Ich war irgendwie fast 2019, haben wir irgendwie über 100 Konzerte gespielt. Das schaffst du ja gar nicht zu verarbeiten in der Zeit, weil du hast ja immer wieder Input. Und dann hast du 2 Jahre, wo du einfach mal alles sacken lassen kannst, auch super viel unterbewusst. Und irgendwann merkst du, dass da auch einfach so viele Dinge nicht geil laufen. Und ich bin, also das wird bei sehr, sehr vielen Leuten so gelaufen sein. Und dann halt zu merken, das ist gar nicht so geil, wie das nach außen hin dargestellt wird. Natürlich ist das super. Ich meine, ein Konzert bringt unfassbar viele Emotionen mit sich. Und das ist jeden Abend schön, auch wie, egal wie scheiße der Tag war. Wenn die Band auf die Bühne geht, das ist der Wahnsinn. Aber für manche reicht es vielleicht einfach nicht mehr, diese Emotionen dann zu haben. Aber im Gegensatz dazu war extrem schlecht zu verdienen, kein Sicherheitsnetz zu haben, was irgendwie so, ja, sozial, also so auffangen durch den Staat, durchs System irgendwie. Meine, die letzten Jahre Corona waren einfach furchtbar für mich, finanziell, psychisch. Und du wurdest halt nur fallen gelassen an allen Ecken und Enden. Und natürlich haben die Leute dann keinen Bock mehr, wenn sie halt nicht wissen, wie geht es die nächsten Jahre weiter. Es wurde nicht wirklich was verändert. Es wurden große Töne gespuckt, aber es wurde nichts verändert, was so ein Auffangsystem irgendwie hätte vorantreiben können. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, dass halt, ja, und dass man einfach gemerkt hat, wird immer noch wahnsinnig schlecht bezahlt, die Branche.
Da ist es wieder, das elendige Thema Pandemie, aber es war halt auch echt so beschissen, wie Rike es gerade schon beschrieben hat. So viele meiner FreundInnen in der Kulturbranche hatten finanziell so zu kämpfen. Da hat sich der Kapitalismus mal wieder von seiner besten Seite gezeigt und einem ist mal so richtig bewusst geworden, was für einen Stellenwert Musik, Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft haben. Hauptsache, der Wirtschaft geht's gut. Aber ja, Rike hat es eben ja auch schon angerissen. Jobs in der Kultur- und Musikbranche sind halt oft nicht gut bezahlt, Pandemie hin oder her. Wir haben auch Alexander Schulz vom Reeperbahn-Festival gefragt, wie er die Entwicklung der Musikbranche erlebt hat. Er organisiert schon seit seiner Jugend Konzerte.
Es ging ja immer, irgendwie ging es immer voran und ging immer weiter. Es war eigentlich ein auf Wachstum gepolte Branche. Und es war immer irgendwie von denen, die da nicht mitgewirkt haben, ich glaube so für die Millionen von Soundgästen irgendwie reizvoll, scheinbar reizvoll. Es war immer irgendwie, ja, da wollte man sein, da hörten Leute zu, wenn man sagte, dass man da irgendwie mitwirkt. Und ja, so eine in meiner Jugendzeit, so ab Mitte der 80er, da war es eher das Organisieren von Konzerten. Und dann in den 90ern, eben viel im aufgenommenen, im Bereich der aufgenommenen Musik, war ich da unterwegs, im kleinen eigenen Label, Musikverlag. Und da war ein extrem starkes Wachstum auf der, das, was wir auf dem Time Act Recorded so sehen. Da gab es im Prinzip, da kam die CD als neuer Tonträger, erinnere ich noch, Anfang der 90er. Es gab dann gar nicht viel mehr neuen Content, aber natürlich nochmal sozusagen einen Mega-Verkaufsschub. Und weil alles smarter war über diese dann das erste digitale Format zur Musikrezeption. Das war einfach das Format, das erinnere ich noch, das alles nochmal nach vorne in Recorded geschoben hat. Ja, und dann kam der plötzliche, dann doch sozusagen, wenn wir uns versuchen zurückerinnern, ob es schon mal so eine Krise war, wie wir sie jetzt für live wahrgenommen haben in den letzten 2, 2,5 Jahren, dann war die vielleicht für Recorded Anfang der 2000er da. Weil da dann eben sich dann doch zunächst damals noch Downloads durchsetzten, aber das ganze Bezahlmodell ja, crashte quasi. Und ab Mitte der 2000er gab es dann ja auch ein Umschwenken in den kompletten Ökosystem für Musik. Also es war jahrzehntelang so, dass der, ja, das Hauptauskommen eben aus der aufgenommenen Musik oder Produkten der aufgenommenen Musik auch bei den Künstlern letztlich ankam und ihren Umfeldern, daher auch dieses Wachstum. Und mit einmal ging der Schwerpunkt dann zu live, weil aufgrund der Veränderungen im Netz, überhaupt der Möglichkeit, im Netz anzubieten, für das Netz zu produzieren, im Netz zu kommunizieren, diese ganzen Wertschöpfungsketten auf der Recorded-Seite, die brachen dann eben auf einmal in sich zusammen und alle sind dann rüber. Insofern kann man sagen, wir haben schon mal eine Krise erlebt für einen Teilmarkt, so wie Sie jetzt im Wesentlichen in live sehen, nur für den einen oder anderen Teilmarkt. Gleichwohl konnte da eben eine Menge kompensiert werden, wenn auch da wieder mit so einer Verzögerung. Das ist dann eben alles träge und so und hat ja auch ein bisschen gedauert. Ja.
Everything is free now. That's what they say. Everything I ever done, gonna give it away. Someone hit the big score. They figured it out that we're gonna do it anyway, even if it doesn't pay.
US-Amerikanerin Gillian Welch mit Everything is Free Now. Ein gern und oft gecoverter Song, Courtney Barnett zum Beispiel oder auch Father John Misty haben sich schon an dem Track versucht. Inhaltlich geht es darum, dass Kunst in Zeiten der Digitalisierung uns allen umsonst online zur Verfügung steht. Darüber hat eben ja schon Alexander Schulz gesprochen. Der Recording-Bereich, also die Branche, die Platten presst, CDs brennt und so weiter, hat schon mal eine Krise erlebt, und zwar mit der Einführung von Musik-Downloads Anfang der Nullerjahre. Seitdem verdienen KünstlerInnen und die Musikwirtschaft generell vor allem mit Live-Konzerten Geld. In der Pandemie haben wir aber gemerkt, dass auch diese Branche instabil ist. Alexander Schulz denkt aber, dass das nicht der einzige Grund für den Nachwuchsmangel in der Branche ist, sondern dass das Musikbusiness ganz generell unsexy geworden ist.
Ja, wir haben es letztlich auch gemerkt im eigenen Unternehmen. Also die Anzahl der Auszubildenden zu Veranstaltungskauffrau oder Veranstaltungskaufmann ist in den Pandemiejahren dann auch deutlich zurückgegangen, weil es einfach so perspektivlos erschien. Das glaube ich, und das trifft eben sehr, sehr die Musikwirtschaft live, hat unmittelbar mit der Pandemie zu tun. Und ich glaube aber, dass wir, auch wenn du mich da nicht gefragt hast, aber wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, dass wir in den anderen Teilen, also Recorded, Verlag, Distribution und so, vielleicht abgesehen von den Streaming-Services, die letztlich auch zu tun haben natürlich mit Recorded Music, aber schon lange in dem anderen Teilmarkt, der relevant ist für die Musikwirtschaft, an Attraktivität verloren haben. Das heißt, und das ist völlig unabhängig von der Pandemie. Recorded Music hat ja gerade diese Streaming-Services, aber letztlich auch die Labels dahinter, die Rechteinhaber, und haben ja dann doch ein bisschen profitiert von der Pandemie, anders als live. Also zu 10-15% Wachstum da überall zu verzeichnen in den beiden Pandemiejahren. Und dennoch haben wir davor, insbesondere in Recorded, würde ich sagen, und da in diesen ganzen Arbeitsfeldern, die was mit Kommunikation zu tun haben und Besucherbindung und Audience Development und so, also alles, was letztlich über Social Media gespielt wird, hat man sich als Musikwirtschaft nie so positionieren können wie andere Unternehmen, die erst mit der Etablierung und der Durchsetzung, leitenden Durchsetzung von Social Media mit ihren Geschäftsmodellen an den Markt gekommen sind. Also viele Online-Marketing-Jobs erscheinen jetzt, glaube ich, Menschen, die vom Berufseinstieg stehen, attraktiver als die ähnlichen Jobs in der Musikwirtschaft. Das ist einfach nicht mehr so sexy. Du hattest ja vorhin gefragt, wie ich dazu gekommen bin und wie damals darauf geschaut wurde, auf diese Wirtschaft. Und ich glaube, das hat sich verändert. Und das war auch schon vor der Pandemie der Fall. Das hat sich vor allen Dingen aber für die auch etwas tradierten, alten, gerade Labels, Major Labels so ein bisschen verändert. Also sie sind nicht mehr sozusagen die erste Anlaufstelle für Berufseinsteiger. Jedenfalls, wenn die in Richtung Marketing, Online-Marketing, Social-Media-Marketing gehen oder so. Da gibt es einfach andere Marken, ganze Branchen, die, glaube ich, eine höhere Attraktivität auf Berufseinsteiger ausüben. Und das, glaube, über diese, also über den, letztlich schon über den Swift, der da passiert ist, als immer deutlicher wurde, die Verfügbarkeit, die Produktionsmöglichkeiten und Streaming ist sozusagen das Modell der Zukunft. Da hat gerade Recorded Music nicht aufgepasst und die sozusagen die erste Anlaufstelle für wir sind die attraktivste Branche verloren. Das finde ich ist schon, ja, gut, die hatten auch viel mit sich selbst zu tun, die mussten wieder an den Markt, es mussten ordentliche Erlösmodelle her und so auch mit den, es war klar, dass auf der rechtlichen Seite und für die gesetzlichen Rahmenbedingungen ganz viel Energie passiert, aber die haben es irgendwie nicht geschafft. Also die wirken jetzt altertümlich, so ein Label, so ein Major-Label, glaube ich, auf bestimmte Berufseinsteiger und das war zu meiner Zeit nicht so und auch, würde ich sagen, bis Anfang der 2000er nicht so über Jahrzehnte, sondern das war sozusagen the most sexiest Branche, die du, in der du arbeiten konntest, so ungefähr. Und das ist ein bisschen vorbeigegangen. Und klar, und jetzt kommt die Pandemie und erwischt den anderen Teilmarkt, der irgendwie ja im letzten Jahrzehnt irre gewachsen ist. Alle mussten da ihr Geld verdienen im Wesentlichen. Und ja, und auch das Produkt dahinter ist ja, wenn wir jetzt mal live und recorded vergleichen, das Produkt dahinter ist eben unique. Also du stellst für jede Besucherin, jeden Besucher das genau einmal her, das Konzerterlebnis. Und das hat eine multiple Sinneswahrnehmung, Bauch, hat soziale Aspekte, meist bist du mit Freunden oder Freundinnen da und so. Das ist natürlich nochmal ein emotionaleres Produkt. Das, glaube ich, war immer noch besonders. Da haben wir jetzt nochmal die Besonderheit, dass diese, gerade die, die Unternehmen, die Veranstalter sind entweder nicht so sexy, weil es Live Nation ist oder Ticketmaster, sind ganz riesig, oder sehr familiär geprägte, auch teilweise noch patriarchalisch geprägte Unternehmen. Die haben sich Unternehmen nicht so modernisiert, aber die sind noch nicht so zeitgemäß, aber die Produkte natürlich. Insofern war eigentlich, wenn ich jetzt sage, dass es seit 10 Jahren schon andauert oder 15, dass das nicht mehr die erste Anlaufadresse ist für Berufseinsteiger in diesem Feld, die Musikwirtschaft. Glaube ich, die Produkte aus Live waren immer noch sehr begehrenswert, weil jeder, du, ich, alle anderen da draußen, ja, Berührung hat mit diesem Produkt und das immer, ja, jedes Mal eben einzigartig ist. Und da kann dann schon ein gewisser Reiz bestehen, daran mitzuarbeiten, anders als bei den Aufgenommenen. Aber da hat dann sozusagen die Pandemie den Garaus gemacht für eine Verlässlichkeit. Und die ist ja heute auch noch nicht wieder da, muss man einfach sagen.
Und was muss sich ändern, damit junge Leute wieder Bock aufs Music-Biz haben?
Sagen wir, Arbeitsbedingungen der westlichen Welt oder zählen ja heute auch andere Faktoren als nur Lohn, Gehalt, sehr zeitgemäß ist, Purpose ist, der Unternehmen ist okay, ist alles sozusagen on the top und da wirst du dich wohlfühlen, geh da rein. So, das muss uns wieder gelingen, das herzustellen. Und als einer der wichtigsten Marktplätze für unsere Musikwirtschaft gehen wir hier eben weiter, dann thematisieren wir das nicht nur in Panels, sondern hier, genau, da gibt's dann, wie damals, dass wir angefangen haben mit General Quality, eben konkrete Maßnahmen und Initiativen, und weil wir glauben, dass es unserer Wirtschaft hilft, die ja letztlich, das sind ja viele der Referentinnen in den Workshops sind ja, so soll es ja auch sein, in der Wirtschaft tätig und unterwegs und müssen dann eben nochmal berichten, wie das Arbeiten da ist. Man kann auch berichten, was noch nicht ganz zeitgemäß ist, aber erstmal auch, dass man durchaus gut in der Branche arbeiten kann. Pandemie jetzt mal beiseite, aber alles, was sozusagen nicht pandemiebedingt ist, da auch stabil funktionieren kann und es auch unheimlich Spaß machen kann. Das haben wir, glaube ich, so ein bisschen vergessen. In so einem Mix aus, da sind eigene Krisen, das ist für beide Teilmärkte genannt und ja, war doch immer super attraktiv bei uns, sind da sowieso immer alle gekommen. Das ist einfach so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so, so selbstgenügsam, glaube ich. Über diese Selbstgenügsamkeit ist das, ist, glaube ich, da die Aufmerksamkeit ein bisschen verloren gegangen. Das gilt natürlich längst nicht für alle und alle, die Personal recruiten, wissen das viel, viel besser als ich und schon seit vielen, vielen Jahren gerade in den eingeführten Unternehmen und so. Aber so im weiteren Umfeld, glaube ich, haben immer alle noch gedacht, wir kommen doch sowieso als erstes, fragen sowieso, die Berufseinsteiger fragen sowieso zuerst bei uns und das ist halt nicht mehr so. Und deshalb muss man das thematisieren und deswegen muss man das mehr als nur abbilden und dann auch so ein bisschen vielleicht so Hilfen geben und Informationsveranstaltungen, die dann dazu führen, dass ja die Firmen in unserer Branche wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und da muss man eben gleichzeitig damit auch dafür sorgen, dass die Firmen ihre ihre Strukturen, ihre Ziele, ihr Selbstverständnis ein bisschen im Inneren ändern, damit das sozusagen keine hohlen Versprechen sind.
Dass ein innerer Systemwandel vonnöten ist, findet auch Rieke Just.
Also wenn die Musikbranche irgendwie up-to-date bleiben möchte und sich nicht weiter an 80er-Klischees aufhängen möchte, dass das irgendwie alles total cool und lässig hier ist, dann müssen die da halt definitiv nachbessern und mehr auf Awareness achten, auf Gleichstellung, Feminismus. Und das ist natürlich nicht, also obviously machen diese Arbeit gerade zu 95% Frauen oder Flinter. Aber da müssen halt alle dran mitarbeiten. Da muss auch jeder, eigentlich sollte da jeder weiße alte Mann mit dran arbeiten. Wird nicht passieren, aber wenn wenigstens die neue Generation, die jüngere Generation da an Cis-Männern oder männlich gelesenen Personen mit anpackt, das müssen die. Im Endeffekt ist es ja auch nicht unsere Aufgabe, also uns im Sinne von Frauenfinde, dann eine Gleichstellung, eine Gleichberechtigung herzustellen. Weil wir sind ja nicht diejenigen, die Nichtgleichberechtigung hergestellt hat. Also es ist halt eigentlich so gegenläufig, dass wir das herstellen sollen, was halt irgendwie genommen wurde. Also da muss halt jeder Cis-Mann genauso mit ran und irgendwie sich dem stellen und sich deren Privilegien bewusst werden und das ändern. Bitte jetzt.
Es geht also nicht nur darum, dass die Branche momentan sehr unsicher wirkt und die Bezahlung auch besser sein könnte, sondern es geht auch um fundamentale Strukturen. Wie sollen junge Flinter-Personen sich von der Musikbranche angesprochen fühlen, wenn ihnen keine Identifikationsfiguren aufgezeigt werden? Wie soll man sich als Frau in einem Beruf sehen, der, wie es scheint, so gut wie ausschließlich von Männern dominiert wird? Man kann ja leicht sagen, sei du die Veränderung, komm als Frau in die Branche und ändere du alles, aber was, wenn man darauf keinen Bock hat? Sich immer wieder beweisen zu müssen, immer wieder gegenreden zu müssen und immer wieder die einzige Frau zu sein. Bock nicht, und da spreche ich aus Erfahrung. Deswegen hat Rieke ganz recht damit, wenn sie sagt, dass wir alle daran arbeiten müssen. Natürlich kann man sich fein raushalten, wenn man selbst nicht betroffen ist, aber wenn wir eine gerechte Gemeinschaft anstreben und veraltete Strukturen überwinden wollen, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Und das heißt, die eigenen Privilegien reflektieren, das eigene Verhalten überdenken und Platz machen für Flinter- und BIPOC-Personen. Wenn ihr irgendwie mal jemanden einstellen müsst, vielleicht nicht euren Best Buddy engagieren, damit ihr euch den ganzen Tag gegenseitig die Eier kraulen könnt, sondern vielleicht mal jemanden mit einer anderen Lebensrealität als eurer, bisschen über den Tellerrand schauen und so. Naja, genug in Rage geredet, noch mehr weibliche Wut gibt's jetzt von Blond featuring Adam.
Es brauchte ziemlich lange Zeit, wir hatten alles schon versucht. Doch irgendwann war es soweit, wir wurden endlich gebucht. Ganz unten auf dem Festivalplakat, erstmal egal, Hauptsache da. Als wir dann zum ersten Mal im Backstage waren, wurde es uns klar. Wir sind allein, wo sind all die anderen Frauen? Für so eine Pimmelparty mit bleichen Rentnern waren wir nicht stundenlang im Proberaum. Es regnet Männer, Halleluja, es regnet Männer.
Sophie. Ach, ich finde die Single richtig toll, Blond. Treffen mit viel Ironie hier den Nagel auf den Kopf. Es liegt nicht daran, dass keine Frauen in der Musik sind, sondern dass die Männer in der Chefetage sich nicht die Mühe machen, nach ihnen Ausschau zu halten, sie zu unterstützen und zu fördern. Rieke, sag mal, was sind deine Erfahrungen als weiblich gelesene Person in der männerdominierten Musikbranche?
Ich war die erste Frau bei uns in der Crew. Wir mittlerweile sind wir zu viert, super cool. Und ich war die erste Frau und ich hatte aber von Anfang an das Glück, oder das heißt Glück, eigentlich sollte es ja kein Glück sein, dass die Band da komplett gecheckt hat. Und da auch aktiv mitgearbeitet hat. Also sobald irgendwie ein Veranstaltender, es waren ja nun dann auch immer Männer, zu der Band gegangen ist und irgendwas von denen wollte, haben die halt direkt gesagt, nö, da ist unsere Chefin, mit der redest du und sonst halt nicht. Und das hat sich dann natürlich auch relativ schnell in mein Selbstvertrauen, in meinen Job niedergeschlagen, sodass ich halt auch immer die Erste bin, die irgendwo hingeht, sich vorstellt, auch direkt sagt, ihr trefft alle Absprachen mit mir und mit niemandem sonst. um halt einmal so kurz, ne, wie sagt man das so, put in a foot down, so hier mit mir redete. Und dann ist das eigentlich relativ schnell geklärt. Also ich hab das Glück, dass es nicht der Fall ist, aber ich glaube, mittlerweile gehe ich auch mit so einer Attitüde rein, dass die Leute das auch recht schnell mitkriegen. Ohne jetzt arrogant zu sein, aber halt einfach präsent und ja, genau, sich gleich einmal als erstes vorstellen. Und dann ist eigentlich die Sache relativ schnell geritzt, weil man verbringt ja dann auch den ganzen Tag mit denselben Leuten.
Rike wurde von ihrer Band also schon immer respektiert und unterstützt. Dennoch hat sie das Gefühl, dass sie stets sehr präsent und selbstbewusst von neuen Arbeitskollegen auftreten muss, um auch wirklich respektiert und anerkannt zu werden. Manche Männer kommen halt immer noch nicht darauf klar, wenn Frauen in höheren Positionen ihnen Anweisungen machen. Das war einer der Beweggründe dafür, dass Rike 2019 die Plattform We Are A Lot mitinitiiert hat. We Are A Lot möchte, dass Frauen aus der Veranstaltungsbranche, insbesondere jene hinter den Kulissen, zu Wort kommen, gesehen und gehört werden. Einerseits dient die Plattform dafür, Geschichten von Frauen in der Musik zu erzählen und somit anderen Flinterpersonen zu zeigen, dass dies ein möglicher Berufszweig sein könnte. Andererseits ist We Are A Lot eine Vernetzungsplattform für Frauen in der Branche. Rike hat uns erzählt, wie die Idee dazu entstanden ist und was die Motivation war.
Das war tatsächlich das, was ich eben kurz schon angerissen hatte, dass auch bei mir viel passiert ist, während Corona ich viel reflektieren konnte oder sacken lassen konnte, was irgendwie so 2019, was mein erstes Jahr als Tourmanagerin war, passiert ist, diese über 100 Konzerte, was dann erst alles so ein bisschen sich mal geordnet hat im Kopf. Und dann, es war auch überhaupt gar nichts, was ich irgendwie geplant habe. Das war echt so ein irgendwie was sich zusammengefügt hat in meinem Kopf und eines Abends dann einfach da war und einfach feststand die Idee, ohne dass ich da selbst ja viel, viel drüber nachgedacht. Das war einfach auf einmal da. Der Name war lustigerweise auch sofort da. Ich habe mir den in der Nacht noch bei Instagram gesichert und am nächsten Tag mich mit einer Journalistin und Freundin getroffen, mit ihr die Fragen ausgearbeitet. Dann verschiedene andere Freundinnen gefragt, die irgendwie Expertisen in gewissen Bereichen haben, ob es jetzt Grafikerinnen, genau, da arbeiten auch nur Frauen hinter. Ob es eine Grafikerin ist oder eine Social Media Managerin oder meine Schwester, die das Projekt an sich ausgearbeitet hat, also die ganzen Projektmanagement-Schritte. Aber ja, ich glaube, die Grundidee kam schon daraus, dass es einfach wahnsinnig wenige Frauen leider immer noch in der Musikbranche gibt. Und die wenigen, die es gibt, sind halt einfach nicht gut sichtbar, leider auch nicht immer so gut vernetzt. Ich auch noch nicht so ganz hintergekommen, woran das liegt. Aber halt eine Plattform gründen wollte, die diese Personen halt sichtbar macht und gleichzeitig auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken lässt, um halt jüngeren Personen, Frauen, Flinter, zu zeigen, was sind die Jobs. Es geht ja in den Interviews auch darum, wie die porträtierten Personen in die Branche gekommen sind, um da vielleicht Ansätze zu schaffen. Ist das vielleicht was für potenzielle Nachwuchskräfte? Können die sich da vielleicht einmal reinlesen? Finden sie da einen Weg vielleicht für sich? Oder generell auch einfach nur, ja, die Aufmerksamkeit schaffen, weil wir haben ja nun mit den Leoniden zum Beispiel wahnsinnig viele junge, weiblich gelesene Fans. Und wenn da nur ein paar das mitkriegen und sich das durchlesen und sich dafür interessieren, dann haben wir da schon super viel gewonnen. Und das, genau, war so die Grundidee des Ganzen. Sichtbarkeit schaffen, bisschen hinter die Kulissen gucken lassen. Ja. Genau. Freak in den Sheets, immer sweet, finish clean, business queen, gib mir cream, Bella, Bees, color sheets. Mach mal Platz für die Bitches, scheiß auf Hype, Baby, I'll take the riches. Wrist voller Eis und 4K um die Hüfte, DMs von Rapsters, ho, wenn du nur wüsstest. Mach mal Platz für die Bitches, scheiß auf Hype, Baby, I'll take the riches. Wrist voller Eis und 4K um die Hüfte, DMs von Rapsters, ho, wenn du nur wüsstest. Die Berliner RapperInnen Bounty & Coco mit Mach mal Platz. Wir haben ja gerade schon Rike gehört, die über ihre Initiative We Are A Lot gesprochen hat, mit der sie versucht, jungen Flinter-Personen aufzuzeigen, dass die Musikbranche ein möglicher Berufszweig sein könnte.
Was das Reeperbahn-Festival macht, um junge Leute anzusprechen, erzählt uns Alexander Schulz hier.
Also was wir auch, muss man sagen, nur können, oder vielleicht ein bisschen besser als andere, es gibt dann die Möglichkeit, dass man sagen, nicht nur Einblicke bekommt in das und Berichte aus dem tatsächlichen Handeln der Akteurinnen und Akteure und dazu auch Nachfragen stellen kann und so, sondern dass wir für Schüler gemacht, aber auch für die etwas ältere Gruppe, dass wir tatsächlich, wenn es vor allen Dingen um Musikproduktion, und damit meine ich jetzt wieder Live-Produktion geht, dass wir tatsächlich dann anhand der Veranstaltung oder einzelner Produktionsorte oder so, die ja wirklich zeigen können, was passiert, also was passiert hinter der Bühne. Wir haben Leute mitgenommen, das können wir aus uns selbst heraus tun, wir können nicht aus uns selbst heraus, nehmen wir die mal mit, jetzt mal 4 Tage Künstlerpromo bei Deezer, das geht nicht auf den Platz, ein paar andere Sachen gehen aber. Und das dann inklusive der Berührung mit Künstlern oder der Publikumsreaktion oder sowas, was, glaube ich, auch sehr, sehr eindrücklich ist. Das ist dann weniger sachlich, aber wird auch irgendwo natürlich gespeichert bei Menschen, die sich überlegen, will ich da mal arbeiten oder nicht? Was löse ich da aus? Wie ist das Umfeld? Wie ist so die tatsächliche Arbeitsatmosphäre auf der Baustelle, derer haben wir genug und das haben wir, weil das in unseren Möglichkeiten ist, dann auch gemacht für sogar für die Schüler. Da haben wir das in einer Zusammenarbeit mit der Initiative Tonali gemacht. Die haben dann eine eigene Produktion gehabt, die wurde dann auch gespielt und gehörte zum, also Musikproduktion, die gehörte in unser Programm und durften sich da ausprobieren. Andere Ältere haben wir rumgeführt hinter die Bühnen und gezeigt, wie es da so ein bisschen passiert, in der Hoffnung, dass das inspirierend wirkt. Und genau, und vielleicht noch das, und dann haben wir die Möglichkeiten, aus wirklich allen Teilbereichen sehr schnell Referenten auch über einen längeren Zeitraum zusammenzubekommen, weil die einfach da sind, weil die hier ihr Geschäft an den anderen Tagen machen und wir konnten dann eben so einige, und zwar sozusagen teilmarktübergreifend davon überzeugen, doch auch mal darüber zu berichten, wie ihre Arbeit so ist oder so, an die, die es vielleicht irgendwann auch mal machen wollen. Das ist natürlich auch nochmal sozusagen ein günstiges zeitlich-räumliches Momentum, was nur über so ein paar Tage funktioniert. Und sonst ist man da immer sehr in der Sparte. In der Dinge.
Ja, mein Herz schwer, rauch mehr, trink mehr, mach's wieder leicht. Ich hab ausverkauft Shows mit Gang auf Tour, trappen, ja du weißt. Ja, ich brauch mehr, kauf mehr, Schuhshirts, Jeans, Ketten, Drink. Ich kann nicht richtig sehen, wenn ich mein Porsche abends wieder lenk. Kann ich warten, bis die Blumen wieder blühen. Ja, ich krieg Love, leer das im Parfüm. Brauch jeden Tag nur das gleiche in Grün. Alles ist dunkel, nur Punkte, die glühen. Hab ein Gucci-Tuch auf Kopf, ich bin heute in Cognito, Dames, komm aus Tokio. Ich bin Baby Ronaldo. Ja, ich mach's sowieso. 50.000 für ne Show. Ja, ich chase mit meinem Bro. Nein, ich chase keine Ho.
Der Berliner Rapper Paschanim erzählt hier im Song Tour Life MP3 von seinem krassen Tourleben. Tourmanagerin Rike Just hat uns erzählt, wie ihr Tour Life so aussieht und so viel sei vorweggenommen. Im Gegensatz zu Paschanim besteht das nicht aus Kusch, schnellen Autos und Gucci-Fits.
Wir haben ja das Glück, wir dürfen ja seit ein paar Jahren mit einem Nightliner unterwegs sein, was schon nochmal ein ganz anderes Reisen ist, als wir so 2019 waren wir noch mit Sprintern unterwegs. Da ist es dann relativ klassisch, morgens aus dem Hotel raus, ab in den Sprinter, ewig durch die Gegend gurken, irgendwo ankommen, aufbauen, Konzert wieder abbauen, ab ins Hotel. Jetzt haben wir halt, man hat ein bisschen mehr Freizeit im Nightliner, weil man natürlich die Zeit, die man schläft, fährt. aber du hast halt viel weniger Privatsphäre. Also du bist halt wirklich, wenn du ein paar Wochen unterwegs bist, ist die einzige Privatsphäre dieser dünne Vorhang, wo deine Koje hinter ist. Und das ist auch recht intensiv. Man muss sich schon sehr gern mögen, damit man sich dann nicht nach ein paar Wochen ins Gesicht springt. Und man muss natürlich auch einfach Rücksicht aufeinander nehmen. Aber ja, der normale Tag ist irgendwie, wir kommen irgendwann nachts an der Venue an. Ich habe meistens so gegen 8 Uhr Get In, gehe dann als erstes in die Venue, in den Club oder Festival, wo auch immer wir gerade sind. Gucken wir einmal alle Wege an, guck, ob unser Backstage ready ist, guck, ob wir Handtücher haben, ob die Kühlschränke voll sind, ob das alles fertig ist. Dann irgendwann steht die Band auf oder und halt die Crew. Und genau, dann wird erstmal ein bisschen gefrühstückt, geduscht. Ja, und dann wird so langsam der Tag gestartet, Backline eingeladen, in den Club aufgebaut, gesoundcheckt. Nee, dann kommt irgendwann der Support. Genau, dann es kommt irgendwann die Gäste, Einlass, Schauspiel. Also im Endeffekt ist mein Hauptpart des Ganzen, den Zeitplan überwachen, Gästeliste betreuen, der Band alles irgendwie zur Verfügung stellen, was sie brauchen, dass sie sich halt um so wenig wie möglich kümmern müssen. Im besten Fall müssen sie gar keine Fragen stellen, weil sie schon alles so weit vorbereitet ist, dass sie eigentlich komplett sorgenlos durch den Tag gehen können. Ja, also eigentlich immer Ansprechpartnerin für alles sein. Und ja, im besten Fall so gut vorbereitet sein, dass es gar keine Fragen gibt.
Uiuiui, klingt nach ordentlich Programm. Was denkst du, Rike, sollte man so mitbringen, wenn man Tourmanager oder Tourmanagerin werden will?
Was man mitbringen sollte? Geduld. die Fähigkeit, das eigene Ego zurückzustellen. Es geht nicht um einen selbst im Tourmanagement. Natürlich klassisches Organisationstalent. Die Fähigkeit, Ruhe in eine Gruppe zu bringen, weil es sind genug Künstler halt, ne? oder Künstlerinnen, die ja, das ist immer hilfreich, wenn man jemanden hat, eine Person, die Ruhe reinbringen kann. Gute Gesamtübersicht über alles, was irgendwie im Hintergrund abläuft. Ich glaube, für Personen, die neu in die Branche kommen wollen, auf jeden Fall, ich weiß nicht, also mir hat immer geholfen, wenn ich mich selbst engagiert habe, wenn ich selbst zu Leuten hingegangen bin und gesagt habe, hey, ich möchte das hier gern machen. Das hat die Leute irgendwie immer beeindruckt, wenn man halt nicht nur die 0815-Schiene fährt, sondern halt immer von alleine nochmal mit Ideen nach vorne kommt, mit Engagement, wenn man mit anpackt, hilfsbereit ist. Ja, ich glaube nicht, dass es da ein Patentrezept gibt. Man muss vielleicht auch immer ein bisschen Glück haben, die richtigen Leute zu treffen in dem Moment, die dann gerade vielleicht die Stelle frei haben, die du gern haben möchtest, besetzen möchtest. Aber im Endeffekt präsent sein, engagiert sein. Und ja. Es ist super schwierig. Es gibt so viele verschiedene Jobs in der Branche, da irgendwie ein generelles Rezept auszustellen, wird nichts. Aber ja, zumal ja auch jede Band was anderes benötigt. Ein Tourmanagement ist halt auch ein sehr, sehr vielschichtiger und unterschiedlicher Job. Ich bin ja auch mit anderen Bands unterwegs. Und jede Band braucht eine andere Behandlung und legt Wert auf andere Dinge. Also es gibt Bands, die sind super eigenständig und brauchen eigentlich nur jemanden, der so ein bisschen Kleinkram erledigt. Und dann gibt es Bands, die sind halt ein bisschen ruhiger unterwegs und machen halt nicht so viel alleine. Und da musst du halt dann mehr anschieben und gucken, dass irgendwie alles erledigt wird, bevor du halt aus der Venue raus musst zum Beispiel. Das ist super schwierig, ja. Einfach da sein, engagiert sein. Und dann sehen die Leute das auch. Das sehen die Leute immer, wenn jemand engagiert ist und Bock hat. It's the aesthetics of rock and roll. We make the records and the records get sold. The art is in the selling and the selling is success.
Die britische Post-Punk-Band The Sound mit Music Business aus 1995. Rike hat uns verraten, was sie sich in Zukunft fürs Music Business wünscht.
Was würde ich mir wünschen? Naja, mehr Stabilität. Nein, also ich glaube, es wäre schon schöner, wenn die Branche von der ernster genommen werden würde, sagt man es so. Also, dass man halt Es wird ja immer als Luxusgut dargestellt, ist ja auch irgendwie so, aber es ist unfair, dass man auch so behandelt wird, dass halt man halt um jede Unterstützung irgendwie vom Staat betteln muss und irgendwie sich dann private Initiativen gründen müssten, um das irgendwie hinzukriegen. Aber die Autolobby kriegt halt sonst was für Milliarden irgendwo reingepumpt. Also das würde ich, fände ich irgendwie schöner, wenn das irgendwie da ein bisschen mehr Ausgleich stattfinden würde und man ja mehr Wertschätzung kriegen würde dafür, dass das halt auch echt ein harter Job ist. Das sieht immer schön nach außen aus, aber es sind wahnsinnig beschissene Arbeitszeiten. Und da ja vielleicht mehr Anerkennung für das, was man da irgendwie macht, auch wenn man es sich selbst ausgesucht hat, was immer so eine blöde Begründung ist. Ja, ist ja das sehr ausgesucht, den Job. Ja, habe ich. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie richtig viel Bock habe, 18-Stunden-Tage zu arbeiten. Ist jetzt aber so. Ist halt leider in der Branche der Fall und dann mache ich das natürlich auch. Ja, das vielleicht. Was würde ich mir noch wünschen? Naja, ich meine, das hatten wir ja gerade schon, einfach eine soziale Gleichheit. Smash the Patriarchy. Mehr, ja, einfach mehr Selbstverständlichkeit, weil egal welches Geschlecht es ist, also es sollte eigentlich am Ende des Tages völlig egal sein, welche Person, welches Geschlecht da steht und den Job macht und keinen Bock mehr auf irgendwelche blöden Blicke, wenn wir da mit einer weiblichen Technikerin ankommen, da irgendwelche Sprüche, dass sie das ja nicht hinkriegt, so, das ist einfach, das, ja, kann bitte einfach alles gehen. Das ist auch so unnötig, dass du dieses, das wird ja auch nur gemacht, um sich selbst zu erhöhen, um sich selbst irgendwie besser zu fühlen. Und das ist einfach komplett unnötig.
Wo sie recht hat. Wir sind jetzt schon so gut wie am Ende der heutigen Folge unseres Podcasts Ruhestörung angekommen. Für euch im Studio saß heute Lynn Steder. Nächste Woche könnt ihr euch wieder auf meine liebe Kollegin Leonie freuen. Nachdem wir heute so viel gemeckert haben, hören wir gleich nochmal Rike Just, die uns erzählt, dass sie die Entscheidung, in die Musikbranche zu gehen, dennoch nie bereut hat. Ich bin raus, macht's gut, bis bald und vergesst nicht, Smash the Patriarchy.
Das Gute ist, dass ich immer wusste, dass ich diese Fallback-Option habe. Es wird immer OptikerInnen benötigt werden. Ich meine, die Gesellschaft wird nicht jünger. Es wird immer immer irgendwie Jobs geben. Also ich hätte da jederzeit zurückgehen können. Ich habe aber wirklich in der Sekunde, als ich quasi die Entscheidung getroffen habe, dass ich es nicht mehr mache, ist mir, glaube ich, auch so ein Stein vom Herzen gefallen, weil es auch einfach nicht meins war. Ich fand die Theorie immer spannend. Ich war immer gut in Physik. Aber die ganze Umsetzung und den ganzen Tag im Laden zu stehen und irgendwelchen, Entschuldigung, älteren Menschen hinter den Ohren rumzugrabbeln, war jetzt dann doch nicht so mein Traumjob. Und meine Familie ist natürlich völlig die Wände hochgegangen, weil ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag gekündigt habe. Aber im Endeffekt sind sie, glaube ich, auch sehr stolz, dass ich es gemacht habe. Also nein, auf gar keinen Fall. Ich arbeite, bin seitdem ich aus der Ausbildung raus bin, auch selbstständig. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mir wieder so einen geregelten Arbeitsalltag vorstellen könnte. Also ich bin es halt gewohnt, jetzt einfach das ganze Jahr unterwegs zu sein, dafür dann aber halt auch mal einfach ein paar Wochen frei zu haben und vor mich hin lümmeln zu können, so wie jetzt gerade. Und also jetzt gerade kann ich es mir auch nicht mehr anders vorstellen, muss ich sagen. Es wird schwer, wenn ich irgendwann an den Punkt komme, dass ich wieder einen festen Job muss, aus welchen Gründen auch immer. Also nee, auf gar keinen Fall.
Der Tag ist so schwarz, meine Laufen gehen spazieren, die Angst um meine Zukunft bringt.